sein, weder durch Umstände noch durch Zeit, Situation, Träume oder andere Ursachen. Wie kommt es dann, dass sie sich mit Unwissenheit beschäftigt? Erläuterung. Das Bewusstsein eines Lebewesens ist immer gegenwärtig und wandelt sich unter keinen Umständen, wie oben erwähnt wird. Wenn sich ein lebendiger Mensch von einem Ort zum anderen bewegt, ist er sich der Tatsache bewusst, dass er seine Stellung verändert hat. Er ist wie Elektrizität in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft immer gegenwärtig. Man kann sich an Vorfälle in der Vergangenheit erinnern und auf der Grundlage vergangener Erfahrungen kann man über seine Zukunft nachdenken. Man vergisst niemals seine persönliche Identität, selbst wenn man in schreckliche Umstände versetzt wird. Wie ist es dann möglich, dass das Lebewesen seine wahre Identität als reine spirituelle Seele vergessen und sich mit Materie identifizieren kann, wenn es nicht durch etwas außerhalb seiner selbst beeinflusst wird? Die Schlussfolgerung lautet, dass das Lebewesen von der Avidya-Kraft beeinflusst wird, wie sowohl im Vishnu Purana als auch zu Beginn des Srimad Bhagavatam bestätigt wird. Das Lebewesen wird in der Bhagavad Gita als Bala Prakriti und im Vishnu Purana als Parashakti bezeichnet. Es ist ein winziger Bestandteil des höchsten Herrn als Kraft und nicht als der Besitzer der Kraft. Und der Besitzer der Kraft kann viele Kräfte entfalten. Doch die Kraft kann auf keiner Stufe dem Besitzer der Kraft ebenbürtig sein. Eine Kraft mag von einer anderen Kraft übertroffen werden, doch dem Besitzer der Kraft sind alle Kräfte unterlegen. Die Jiva-Kraft oder die Chetragna-Shakti des Herrn hat die Neigung, von der äußeren Kraft der Avidya-Karma-Sangya überwältigt zu werden. Und wird auf diese Weise in die schrecklichen Umstände des materiellen Daseins versetzt. Das Lebewesen kann seine wahre Identität nicht vergessen, solange es nicht von der Avidya-Kraft beeinflusst wird. Weil das Lebewesen dazu neigt, unter den Einfluss der Avidya-Kraft zu geraten, kann es dem höchsten Besitzer der Kraft niemals gleichkommen. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Kauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatya Kishatarine
Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Deshata kalato yosa avastata svatunyataha avilupta babulatma sayujte ta yayakatam. Übersetzung. Die reine Seele ist reines Bewusstsein und niemals ohne Bewusstsein, weder durch Umstände noch durch Zeit, Situation, Träume oder andere Ursachen. Wie kommt es denn, dass sie sich mit Unwissenheit beschäftigt. Die Zigeun sei gegen die Leine. Dies ist eine sehr eine sehr gute Frage. Wenn die Seele doch reines Bewusstsein ist, wie kommt es denn, dass sie sich mit Unwissenheit beschäftigt? In der Erläuterung macht Srila Prabhupada den Punkt, dass sich an und für sich wir uns immer über unsere Identität bewusst sind. Auch wenn sich die äußeren Umstände verändern mögen, das heißt, wir vielleicht an einem anderen Ort uns aufhalten, in anderen Lebenssituationen, sind wir uns doch immer über unsere Identität voll und ganz bewusst. Denn wir hören nie auf, unsere Identität zu vergessen. Jetzt zum Beispiel, Conny, sitzt du als Conny hier in dem Tempel und später machst du in anderen Räumlichkeiten nicht aufhalten, aber du bist dir immer bewusst, ich bin jetzt hier. In Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft war dieses Bewusstsein da. Du warst dir bewusst darüber, dass du an einem gewissen Ort bist, als du noch ein kleiner, in sehr frühen Entwicklungsjahren warst, wie die Tochter, die du hast. Und du bist dir jetzt darüber bewusst und es war noch als alter Knacker, bist du dir dann darüber bewusst, dass du da bist. Diese Identität ist also nicht nur da in verschiedenen sich wechselnden Umständen, sondern auch unterschiedlich voneinander abhebenden Lebenssituationen. Sie ist immer da. Die Identität, das starke Identitätsgefühl, ich bin. So, die Frage, die sich hier jetzt stellt, ist die Frage, wieso ist es möglich, dass jemals ist so weit, dass es anscheinend doch geschieht, dass in dieses Identitätsgefühl etwas eintritt, sodass wir unsere Identität ja doch anscheinend vergessen. Versteht ihr diese Fragestellung? Wir sind uns immer bewusst über unsere Identität, aber auf der anderen Seite kommt es ja doch vor, dass wir unsere Identität vergessen als der wir eigentlich sind. Das ist ich weiß nicht, ob ich das so klar, ob das schon klar genug ist, denn diese Erläuterung, ich finde die sehr, das ist eine außergewöhnliche Erläuterung, wie so viele andere auch. Die macht diesen Punkt sehr, sehr klar. Wir wissen ja, dass wir eine Identität getrennt von anderen sind. Und wir haben auch mit ein wenig Überlegung das Gefühl, dass wir nicht der Körper sind. Und nicht, wenn man diesen Körper anschaut, ist man sich sehr, sehr bewusst darüber, dass man nicht der Körper ist. Besonders im hingebungsvollen Dienst. Habt ihr mal gemerkt, wenn man sich wirklich versucht hinzugeben, hat man so ein in Frankfurt ist so ein Absenzgefühl sehr oft. Mir geht es in Berlin zum Beispiel so, wo ich wirklich immer an meinem Energielimit bin, dadurch, dass so viele Leute zum Predigen da sind und überhaupt man einfach immer sehr sehr im Nachdenken ist. Da geht es einem sehr oft, dass man sich sieht, ich zum Beispiel, wenn ich die Vorlesung gebe, beobachte ich mich immer. Und weil ich mein Berliner Publikum kenne, sehe ich dann auch euch an und sehe, dann muss ich jetzt einen Witz machen, damit jeder wieder zuhört. Und das merkt man, da ist man bewusst so außerhalb des Körpers und sieht das einfach, wenn man da spricht und man hofft, dass man Krishna zufriedenstellen kann durch den Service. Nicht, das ist besonders, kennt ihr das im Devotional Service, man tut etwas und man beobachtet sich. So, die Fragestellung, die sich jetzt ergibt, ist, wenn wir doch eine Identität sind, immer bleiben, trotz sich wandelnder Lokation, Örtlichkeiten, B, diese Identität bleiben, ja, während Geburt, Alter, Krankheit und Tod an uns vorbeizieht. Und C, uns als diese Identität, die verschieden ist vom Körper, wahrnehmen können, während unseres täglichen hingebungsvollen Dienstes. Wieso kommt es denn, dass man vergisst, dass man ein Diener Krishnas ist? Und eine spirituelle. Das ist Zauberei. Wir sind verzauberte Prinzen und Prinzessinnen. Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Deswegen tut die Vaishnava, die Philosophie, eine andere Kraft vorstellen. Es ist jetzt nicht so, dass es die gibt, dass die erdacht wird, um eine Frage zu erklären. Und zwar die Avidya Shakti, die Unwissenheitskraft des Herrn, in der wir ständig agieren. Diese Kraft umgibt uns, sie ist von außen wirksam, innerhalb der wirksamen Bestandteile, also was man mit diesem etwas abstrakten Begriff meint, sind die Elemente, die den Körper zusammensetzen. Und sie ist, das nennt sich Gunamaya in Sanskrit, und sie ist von innen in uns wirksam, in Form von der Illusion, die uns vergessen lässt, dass wir Teil und Teilchen von Krishna sind. Das nennt man Jivamaya. Diese Illusion öffnet die Türen der Wahrnehmung, schleicht sich herein und setzt sich fest. Wir hatten gestern das Beispiel einer Schlange gebraucht, die also ein Rattenloch ausfindig macht, hineinschlüpft und die Ratte tötet, damit sie sich von nun an bis an ihr Lebensende häuslich dort niederlassen kann. Nicht? So ist es bei uns. Durch die Türen der Pforten unserer Wahrnehmung, das ist ein verstehender, weltabendländischer Begriff, hat sich Maya reingeschlichen bei uns und lebt in uns drin. Manchmal flackert sie aus den Augen heraus. Und es ist eine Art Kampf, wenn man zum Krishna-Bewusstsein kommt. Denn diese Illusion wird alles dran setzen, dass man weiterhin der Genießer und Kontrolleur ist. Also alles. Es ist ein Kampf um die Seele. So, dass diese Avidya Shakti, es gibt einen sehr guten Text im Bhagavatam. Da sind so viele gute Texte, da ist fast jeder, weil ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber eigentlich ist jeder Text sehr, sehr treffend und sehr gut und kann tausende von Jahren erläutert werden, aber es gibt so bestimmte Texte, die fallen auch uns, die wir vielleicht noch nicht so realisiert sind, als hervorstechend auf. Und einer dieser Texte ist, wo Prabhupada Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur zitiert. Er sagt dort, dass die einzige Möglichkeit, dass diese Maya-Kraft aus uns rauskommt, ist, dass wir ein bisschen furchtvoll werden vor dem von Maya. Er vergleicht diese Furcht mit einem Feuer. Habt ihr schon mal gehört, wenn Schlangen in diesen Löchern sind und man will sie raushaben, weil sie schon 3 kleine Kinder von der Familie gebissen haben und getötet hatte? Was muss man da machen? Da tut man ein räucherndes Brennholz da rein, schmeißt ins Loch und dann wird sie meistens zu hot. Erst genießt sie den Sauna-Effekt, aber dann kommt sie raus, geschnellt. So muss man das auch mit der Maya machen, die in einem drin ist. Man muss ein kleines Feuer reinbringen. Dieses Feuer ist die Furcht vor der illusionierenden Energie, die getragen ist von dem ernsthaften Wunsch, zurück zu Krishna zu kommen. Ohne diese Furcht vor Maya zu haben, ist es actually nicht möglich, diesen Zustand des Verhext zu sein. Es ist wie verhext, sagt man manchmal. Ich will doch, aber dann ist Maya da und kommt dann hin. Das ist tatsächlich wie verzauberte Prinzen und verzauberte Prinzessinnen. Also wie verhext. Wenn man aber richtig in dem Bewusstsein lebt, ich will hier raus. Ich will zu Krishna. Moi dragi Gott aus Berlin. Nicht mein lieber Herr. Ungefähr. Dann ist es möglich, dass man aus der materiellen Energie tatsächlich, dass die Maya-Kraft von einem ablässt. Das heißt jetzt nicht, dass wir empfehlen, dass jeder paranoid hier durch die Gegend läuft, nicht sich hinter jeder Tür versteckt, bevor er einen Schritt macht. Das nicht. Oder dass wir verklemmt werden, eine Neurose haben und so weiter. Ich fürchte mich so sehr und plötzlich der Berliner Tempel in geballter Mannschaft, der den Psychiater aufsucht. Existenzielle Furcht treibt mich zum an den Rande der, zum Rande der Existenz nicht so. Diese Furcht unterscheidet sich tatsächlich von einer weltlichen Furcht. Eine weltliche Furcht ergibt sich aus Ängsten, tiefen Ängsten. Diese Ängste entstehen darin, dass man nie glaubt, man kann nicht zufrieden werden. Jemand, der Angst hat, sieht seine Zufriedenheit oder sein Glück gefährdet. Diese Furcht, über die wir heute sprechen möchten, diese sollte getragen werden durch spirituelles Wissen und sie ist eine glückliche Furcht. Das gibt es in der Welt nicht. Es ist einfach eine gewisse Vorsicht sozusagen. Eine Vorsicht, die aber wie eine Brille ein Devoti dazu hilft, das, was er vorher nicht wahrnehmen konnte, wahrzunehmen. Und zwar sowohl die Hindernisse auf seinem Pfad des spirituellen Lebens und Krishna. Jemand, der nicht eine gesunde Furcht vor materiellem Dasein hat, oder wir wollen jetzt, weil Furcht schon so besetzt ist, so negativ besetzt ist, eine gesunde Vorsicht, wollen wir mal vielleicht besser sagen, vor materiellem Dasein hat, wird diese beiden Dinge nicht sehen können. Er wird nicht die Hindernisse auf seinem spirituellen Pfad erkennen können und er wird auch nicht Krishna oder das Ziel des Lebens erkennen. Deswegen heißt es Bhaktaram Bhogaishvaya Prasaktanam Taya Padita Chetasam. Wer zu sehr am materiellen Sinngenuss hängt, sein Reichtum, er kann nicht den festen Entschluss fassen, Krishna zu dienen. Meine lieben verzauberten Prinzen und Prinzessinnen. Wenn der Wunsch da ist, die materielle Welt zu genießen, kann man nicht in den Entschluss fassen, Krishna zu dienen. Man weiß nicht, was förderlich für einen ist im Hingebungswochendienst. Da ist verwirrt, verzaubert. Es gibt manchmal diese Geschichten. Und da war so einmal so ein Prinz, habe ich gehört. Der war so eitel und so hochmütig, als einmal eine Frau zu ihm kam. Das ist eigentlich was für die Kinder, das kann man den Kindern auch erzählen. Als dann da kam eine alte Frau zu ihm und sagte, ich bin so hungrig. Der Prinz sagte, ist mir doch egal. Und daraufhin hat die Alte so ihren Schleier gezogen und gesagt, du wirst ein grausames Tier werden. Bis dass du jemanden findest, der dich liebt. Und du hast nur so viel Zeit, wie Blätter an dieser Rose. Da gab es eben eine Rose, von der dann so wie bei jeder normalen Schnittblume die Blätter abfielen. So, in dieser Zeit musste also dieses Biest von Prinz jemanden finden, der ihn liebte, und es ist natürlich ein positiv ausgehendes Märchen. Fand er auch jemanden und schließlich, ja, als das Biest getötet wurde, war in letzter Sekunde sagte also die Person, die ihn liebte, ich liebe dich. Und dann wurde er, als er schon im Todeskampf lag, wieder zum wunderschönen Prinz. Wie kann man das auf uns anwenden? Ich weiß nicht. Das sind auch nur Märchen von den Brüdern Grimm. Ich wollte nur der sagen, der war verzaubert. So, im Bhakti kann man sich darüber bewusst sein. Wir können nur entzaubert werden. Wenn wir diese Vorsicht vor Maya aufgeben, also aufnehmen und dann schließlich zu dem Punkt kommen, wo wir ein bisschen Liebe zu Krishna verspüren. Krishna liebt uns so und so immer, auch wenn wir ihn auf den Schoß machen, sozusagen. Das ist wie ein Elternteil, so wird diese Liebe bezeichnet, die das Kind auch weiterhin macht, selbst wenn das Kind einen auf den Schoß macht. Kann ich mir bei eurer Tochter mit den ausdrucksstarken Augen gut vorstellen, ne? Dass sie manchmal vergisst, dass sie gerade so was im Bauch hat oder im Gedärm hat. Auch nicht schon wieder, sagt man denn. Trotzdem ist da die Zuneigung da. Ist sie gerade da wieder, die Tochter? Ja, die Kinder, gut. So, Krishna macht das auch über Krishna liebt uns auf alle Fälle, in jedem Fall. Aber wir werden nur entzaubert werden von dieser Maya, wenn wir es lernen, Krishna zu lieben. Sonst ist sie einfach drin. Die Schlange. So, wir können anfangen, sie auszuräuchern durch Vorsicht. Aber wenn sie wirklich rauskommen soll, muss Liebe kommen. Können wir schon mal anfangen zu räuchern. Mal sehen, was passiert. Plötzlich gucken lauter Schlangen aus dem Hintern heraus. Könnte man auch einen Film drüber drehen. Gut, aber jetzt wollen wir nicht so exakt künstlerisch formulieren, sondern noch zu einem anderen Thema übergehen. Ein anderes Mittel, was dem Devotee freisteht, sich eine spirituelle Erfahrung im Krishna-Bewusstsein zu machen, ist der Punkt der Ermächtigung. Ich glaube, wir alle, die wir hier in unserem Berliner Tempel sind, verspüren, dass wichtige Zeiten in unserem Krishna-Bewusstsein auf uns zukommen. Wir werden mit großer Sicherheit einen entscheidenden Quantensprung nach vorne machen in unserem Training in Berlin. Wir haben die Möglichkeit dazu, auf alle Fälle. Und spüren vielleicht trotzdem, dass man dazu ermächtigt werden muss. Es geht mir doch immer so, vor jedem Predigen. Ich persönlich sterbe fast vor Nervosität. Auch wenn ich zu Leuten predige. Bei Devotis ist es eine Ausnahme, weil die Devotis schon ein grundsätzliches Verständnis vom Krishna-Bewusstsein haben. Da ist man auch manchmal nervös, ob alles hinkommt, aber gerade bei bedingten Seelen, kennt ihr das, ist man so nervös, dass man sich hinlegen könnte und ein Kind kriegen könnte. Also, so nervös ist man. Es ist also ein Kind ja zur Welt bringen könnte. Ich weiß nicht, ob ihr sie, also das ist ein Gefühl, ein bestimmtes Gefühl, was den männlichen Menschen unter uns versagt worden ist. Dann wird man, soll man wahnsinnig nervös werden, wenn es denn so weit ist. Mir sagen, dass ich habe da auch in diesem Leben noch keine Erfahrung gemacht. Aber man ist so nervös. Wird es klappen oder nicht? Das ist so, dass man Krishna-Bewusstsein vermittelt. Das ist ja, weil da passiert etwas, was man nicht unbedingt unter der eigenen Kontrolle hat. Wenn man Krishna-Bewusstsein vermittelt, ist es so, dass ein bestimmter Funken, ein göttlicher Funken entstehen muss und überspringen muss und den anderen in Flammen setzen muss. Und das ist nicht unter der eigenen Kontrolle. Kennt ihr das, wenn ihr predigt? Das ist wirklich nicht unter der eigenen Kontrolle. man mag sagen, ach Satchitananda Swami, du hast doch so viel Routine, du hast dir auch manche Lectures einfach aufgeschrieben auf dein Lecture-Buch, falls dieser Stoff ausgeht, und du brauchst es ja nur abzulesen und bist von einem durchschnittlichen Intellekt begabt, du kannst das irgendwie zusammenbringen, die Punkte, das klappt doch immer. Nein, das ist eine Illusion. Das hat überhaupt nichts mit einem selber zu tun. Es hat vielleicht etwas zu tun mit dem Wunsch, aber nicht mit einem selber. Dass das überspringt oder nicht. Und deswegen sind Prediger, auch wenn sie schon Jahrhunderte alt, also Jahrzehnte alt sind, immer noch angenehm nervös und haben so ein Schlimmste, was sie tun könnten, ist zu essen vor Predigen, weil dann klappt das mit der Verdauung überhaupt nicht mehr. Und weil sie so nervös sind. Manchmal ist man so nervös, dann schwitzt man sogar. Weil man fühlt sich total unfähig, den Funken überspringen zu lassen, weil das ist ein göttliches Geschenk. Das ist Krishna. Krishnas Bilast, also Krishnas Barmherzigkeit. Und dies ist ein wichtiger Punkt, den man als erstes verstehen muss, wenn man den Wunsch hat, in seinem spirituellen Leben ermächtigt zu werden und Krishna bewusst zu werden. Srila Prabhupada hatte, wie wir gestern oder vorgestern behandelt hatten, ich möchte euch ein kleines Lila aus Prabhupadas Leben erzählen dazu. Es war so, dass damals Srila Prabhupada einen schweren Herzinfarkt hatte, und zwar den dritten. Und ihm war vorhergesagt worden, wenn er diesen Herzinfarkt überleben würde, würde er die Bewegung für Krishna-Bewusstsein im großen Stil verbreiten würde. So als der Herzinfarkt kam, wusste er, dass sein Tod gekommen war an seiner Tür. Er war da. Prabhupada wusste, dass er den Herzinfarkt überwinden müsse, also dass Krishna ihm helfen müsse, den Herzinfarkt zu überwinden, um seinen Tod zu überwinden. Das war so ein knallharter Fall. So wie wir hörten, war Prabhupada umgefallen, als der Herzinfarkt kommt, und hatte ganz laut gerufen, Krishna. Und dann war er gelebt. So äußert sich das manchmal. Man kann nicht mal einen Finger mehr krümmen. So, dann war es so, dass Srila Prabhupada eingeliefert wurde ins Hospital, aber er hatte kein Vertrauen in die Nadelstecher, wie er sie nannte. Dann haben die Wodis ihn im Krankenbett noch rausgerollt aus dem Hospital und in Sicherheit gebracht in einem Haus an dem Strand von New Jersey. Da war aber die Sonne nicht da und Prabhupadas Körper brauchte sehr viel Sonne. Und er ging dann nach San Francisco, aber auch da holte er seine Kraft nicht ein. Er war immer so am Abgrund des Todes. Und da sah er nur noch eine Möglichkeit, nach Indien zu gehen, wo die Sonne war. Und er dachte auch, dass er unter Umständen den Körper aufgeben würde, aber in Vrindavan halt, nicht in Amerika. Das war Prabhupadas Motiv, nach Indien zu gehen, zu versuchen, gesund zu werden oder zu sterben, je nachdem, was Krishna von ihm wollte. Das hat er auch ganz nüchtern so gesehen und ohne viel Gefühl auch bekannt gegeben, dass jeder muss ja sterben. Und er war ja in Krishnas Händen. So, er ging dann nach Indien und durch Krishnas Barmherzigkeit holte er die Gesundheit wieder ein. Fing wieder an, die Sonne half ihm, er saß oft lange in der Sonne und wurde dann gesund und kehrte dann nach einem halben Jahr ungefähr, so lange Zeit brauchte Srila Prabhupada dafür, nach Amerika zurück. Und als er zurückkam, hatte sich seine Bewegung verdoppelt. Also es waren neue Zentren entstanden, neue Devotees waren gekommen und vor allen Dingen fing dann das Krishna-Bewusstsein wirklich an. Dann florierte das, dann sprang Tempel aus dem Boden, Farmgemeinschaften und so weiter und so fort. Das ging dann los. Da war eine extra Shakti plötzlich im Prabhupada da, die wirkte, so sagt man. Es erinnert uns an einen Fall von Chaitanya Mahaprabhu, oder von an die Lilas von Chaitanya Mahaprabhu, der Inkarnation Gottes, vor 500 irgendwas Jahren, 506 Jahren oder so. Nur sagen, dass sie in ihre Dörfer gingen und chanteten, und jeder, der sie sah, bekam auch diesen Spirit, diesen Krishna-bewussten Geist und war total inspiriert deswegen im Krishna-Bewusstsein. Und es verbreitete sich sozusagen eigentlich wie, ja, in dieser Welt verbreiten sich auf diese Weise durch Kontakt mit anderen eigentlich nur Krankheiten, ne? Also, wenn man das so, könnt ihr an was anderes denken? Nö, also Positives verbreitet sich nicht, indem man die Hand schüttelt, nicht, dann ist es nicht plötzlich, ist man für kurze Zeit vielleicht glücklich, aber man hat nicht das, sich mit Glück infiziert, nicht? Schön, wenn das so wäre. Dieses Predigen von Srila Prabhupada erinnert sehr, sehr stark daran. Wo immer Prabhupada auftauchte oder seine Devotees, die er auch ermächtigt hatte, auftauchten, waren die Leute, die mit ihm in Kontakt kamen und mit den Devotees in Kontakt kamen, durch diese göttliche Energie sehr inspiriert im Krishna-Bewusstsein. Prabhupada bekam dann Briefe von allen Teilen aus der Welt. Oh, zum Beispiel ein Mädchen aus den Bahamas schrieb mal, dass sie zu ihrer Gitarre Krishna bewusste Lieder singen würde am Strand von den Bahamas und dass sie sich so beruhigt fühlte und nicht mal Angst hätte vor den Haifischen, die in den Bahamas schwimmen. Prabhupada, das ist ein sehr positives Zeichen, schrieb Prabhupada zurück. Du machst Fortschritt. Und so sah man, dass überall auf der Welt Leute praktisch im Krishna-Bewusstsein Fuß fassten und diese göttliche Kraft verspürten, die sich da verbreitete nach einem eigenen Gesetz, nach eigenen Gesetzmäßigkeiten. Ich weiß, damals wir, die Bodhis waren, das war einfach unglaublich, wie Prabhupada unter uns war. Ich möchte euch ein kleines Beispiel erzählen und damit dann abschließen für heute. Srila Prabhupada schickte seine Devotees nach London, um dort das Krishna-Bewusstsein zu beginnen. Einer von den Devotees war Gurudas. Den haben wir, ich glaube, gestern Abend oder vorgestern Abend wohl im Fernsehen gesehen. Wisst ihr noch, wo wir das Video betrachteten, wo George Harrison chantete mit den Devotees? Da war dieser mit dem Lockenkopf, der so charismatisch aussah und den Kopf so richtig so vertieft schüttelte. Nicht? Das war Gurudas. Und dann war auch da Schamschunder, der saß auch da, der war auch im Bild, das war der mit dem weißen Hemd und der hatte auch ja eine normale Frisur, so wie Ingo praktisch, so in dem Stil. Ne? Und der andere war Mukunda Goswami, der ja auch im Video war. Und Und ihre Frauen dann? Die waren alle verheiratet zu dem damaligen Zeitpunkt. Und sie wollten also nach jetzt ihre letzten Unterweisungen bekommen von Prabhupada. Und wie ein Zen-Meister, der seine Schüler in ein Bild einführt mit einer Geschichte, in der Hoffnung, dass sie dort etwas verwirklichen, erzählte ihnen Prabhupada eine Geschichte als Antwort auf ihre Frage, ob er ihnen letzte Unterweisung geben könnte. Eine Geschichte von Charlie Chaplin. Also, Charlie Chaplin war einmal auf einem Balltanz. Und als er sich dann in der Pause auf eine Bank hinsetzte, hatten die ein paar Rascal Boys, ein paar schurkische Jungs, einen starken Klebstoff auf die Bank gestrichen. Als Charles dann aufstand, ist ein Schwalbenschwanz hochgerissen und er ging zurück zum Tanzen und mit seiner Partnerin. Er registrierte das nicht. So seine Partnerin. Also die Leute schauten dann alle so konsterniert auf seinen ungewöhnlich aufgerissenen Schwalbenschwanz. Wer das nicht weiß, was es ist, ist ein Frack. Ein Bekleidungsstück. Wir haben sich alle ein bisschen geärgert, dass er nicht den Kleidervorschriften entsprach. Er registrierte das, ging dann in die Garderobe, als die nächste Pause einsetzte, und sah den Schwalbenschwanz, der halb geöffnet war, und riss ihn also bis zum Kragen hoch. Und dann ging er in die nächste Runde. Kennt ihr Balltänze? Das ist immer, es geht mit so einem Gong los und dann spielt es auf. Irgendwelche anspruchsvolle Kami-Musik und dann tanzt man dazu, Polka oder irgendwas. Und dann geht der Gong wieder oder irgend so ein Zeichen und dann hört die Musik auf und dann trinkt man was, Wasser oder Schnaps und schmust mit den Ladies rum, seiner Tanzpartnerin, und dann geht man wieder zurück und tanzt eine weitere Runde. So ist das im Kabidale arrangiert. So, das war die Situation. Und als der Schwalbenschwanz vom Kragen hoch war, ging er total forsch rein und tanzte wie ein Weltmeister, dass die Beine so durch die Luft wimmelten und jeder dachte, ist der aber gut drauf. Das muss dran liegen, dass der seinen Schwalbenschwanz so avantgardistisch trägt. Eigentlich sieht das ganz gut aus. Es hilft ihm ja zu einem neu gewonnenen Enthusiasmus. Das müssen wir auch machen. Und in der nächsten Pause gingen die alle in die Garderobe und rissen sich ihren Schwalbenschwanz zum Kragen auf und hofften, dass jetzt ein neuer Tanzgeist in sie einfuhr. Und das ist so. Frauenmann lachte sich wieder halb schief, nicht? Und dann entließ er die Devotees mit dieser Geschichte. Sie sollten nach, also so sollten sie Krishna-Bewusstsein vorbei. Und die Devotees hat uns jetzt eine Charlie Chaplin-Geschichte erzählt. Was hat das denn zu tun mit der ganzen Angelegenheit? Ist doch total seriös, Krishna-Bewusstsein zu verbreiten. Was sollen wir denn mit so einer Geschichte jetzt anfangen? Nicht? Oder waren so ein bisschen. Erst viel später haben sie gemerkt, was Prabhupada ihnen erzählen wollte. Sie keine Angst haben sollten, sondern einfach Krishna-Bewusstsein echt leben sollten, ohne auf Hindernisse zu achten, ohne sich entmutigen zu lassen. Charlie Chaplin hätte ja auch auf die mentale Ebene kommen können, wenn als er sah, dass sein Schwalbenschwanz nicht mehr gut in Form war. Nicht? Aber no, er ist einfach zuversichtlich und enthusiastisch. Sollte ein Devotee, das ist jetzt die Sache, worum es geht, sein Krishna-Bewusstsein leben. Diese Kraft und diese Fähigkeit hat Prabhupada seinen Schülern gegeben und dadurch konnte sich das Krishna-Bewusstsein unglaublich verbreiten. So zuversichtlich so enthusiastisch. Und das war einfach Prabhupadas Shakti. Deswegen können wir nur sagen, Prabhupada, wir vermissen dich. Das kann man nur sagen. Ja. Zwei Prabhupada. Diese Kraft ist natürlich noch am Fließen. Sie ist vielleicht ein bisschen versteckter am Fließen, aber wir können sie auch noch aufschöpfen. Jeder Devote weiß, der sich versucht zu qualifizieren in seinem spirituellen Leben, dass alle Möglichkeiten jederzeit da sind. Und er hat es auch erfahren. Wir erfahren es zum Beispiel bei den Buchverteilern, die plötzlich unglaubliche Tätigkeiten vollbringen. Wusstet ihr noch den legendären Berliner Marathon? Wo war das nochmal? Lila Sugar, du hattest 300 Bücher am Tag verteilt. Wann war das? 82 oder?
89.
89. Das waren nicht 82 wohl.
90.
Ja. Sicher? Wo das gerade so losging mit der Wende? 89. 89. Kunja Bihari ist da Experte drin. Der wird das genau wissen. Weil, klar, weil er da drüber gegangen kaum ist. 89? Sicher?
Ja.
Ja? Jetzt 89. Da beamen noch Bücher gepackt. Ach so, richtig. 90 war größer vom Ergebnis, richtig. Also beide haben recht. Die 90er und die 89. 89 ging es los. Hat Lila Sugar, stell dir das mal vor, 300 Bücher verteilt. Noch mehr, 360 vielleicht. 400. Nein. 400? Jetzt sei nicht so schüchtern. Wie viele genau?
Ich weiß nicht, über 400.
Ja. Lila Sugar. An einem Tag. An einem, nicht eine Woche. Einem Tag. Regnerischen Tag. Kundalata hat er auch so viel manchmal. Alle. Wer war da noch dabei? Selbst ich hatte 15. Das ist ein bisschen Mogel. So, im Tempel habe ich auch noch einen verteilt. War Vishnuswami, genau. 100 Bücher. Das kann er nie wieder verstehen. Also das war unglaublich. Da war das plötzlich... Ging das los? Unglaublich. Rosi war dann auch raus. Da warst du, Rosi, Rasa Mandala. Mahadev. Mahadev, ja. Und Hari Balava. Weißt du noch Hari Balava? Du hast, wie warst du? 108. Unglaublich. 180, ich bin verrückt. So viel. Unglaublich. Da war das plötzlich dann da. Und man kann das jetzt nicht verstehen. Wie ist es möglich? Man macht sagen, ja, die Ossis waren alle total naiv damals. Die haben sich alles gekauft. Barbie-Puppen. Die kriegten dann so Geld und weil ich habe das mal gesehen, Westernstiefel aus dem Fett, die haben sich an diesen Klüngel, diesen billigen Klüngel aus Japan gekauft, nicht? Oder aus Hongkong. Und einfach weil die, das ist ja klar, das muss man denen, das muss man auch verstehen, das ist nur menschlich, wenn man noch nicht im Krishna-Bewusstsein ist. Das war einfach ein unglaublicher Nachholbedarf. Eine echte Barbie-Puppe war ja verboten sogar. Das gab es einfach nicht. Dekadenz des Westens doch, oder? Das sind die, die sehen genau wie echte Frauen aus. Ja. Gut, jetzt wollen wir nicht hier nostalgisch werden. Ich würde sehr gerne morgen erklären, wie das Prinzip der Ermächtigung funktioniert. Ich habe mich da so ein bisschen vorbereitet und würde sehr gerne da aus dem Chat einen Chart und wieder einen entsprechenden Text lesen mit euch. Ich gucke immer. Schade, dass es so regnet, weil ich meine, wir wollten eigentlich auf Arinam gehen, aber sieht sehr blöd aus für die Devotees, wenn die da so im Regen stehen und durchweichte Kleidungsstücke auf dem Glied haben und Bewusstsein. Gut, wir sind hier an ein willkommenes Ende gekommen. Hare Krishna. Habt ihr hierzu irgendwelche Fragen? Also viele Punkte vielleicht. Ich hoffe, dass sie gut aufgezogen wurden. Jeder ist ganz, ganz gebannt von dieser Erinnerung, ne? So eine Erinnerung. Und man fragt sich natürlich, wie kann man diese Zeiten wieder gewinnen in seinem Service? Das ist ja die Frage. Das kommt morgen dran. Dann würde ich sagen, dass wir hier enden. Srila Prabhupada ki jai. Sisi Gaur Nitai ki jai. Gaur Nitai ki jai.